Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Hannelore Hoger. Moin, moin.
Moin.
Sie sind gebürtige Hamburgerin, vielfach ausgezeichnete Film- und Theaterschauspielerin sowie Theaterregisseurin, haben rund 25 Jahre die TV-Kommissarin Bella Block im ZDF verkörpert und sind die Mutter der Schauspielerin Nina Hoger. Sie wollen 104 Jahre alt werden. Warum so alt und wollen Sie auch bis zum letzten Atemzug auf der Bühne stehen?
Nein, das nicht unbedingt. Also auf der Bühne stehen und nichts sagen ist natürlich ganz schön oder lesen, aber Text würde ich nicht mehr wollen, also lernen.
Wie kam Sie auf dieses Alter? Wollten Sie einfach mal eine schöne Überschrift haben, irgendwo mal wieder in der Zeitung? Oder wie kam es? Gibt es ein verwandtschaftliches Vorbild? Sind die alle sehr alt geworden?
Meine Mutter ist so fast 90 geworden und mein Vater etwas weniger, aber auch. Und meine Großeltern, weiß ich nicht, wie alt die geworden sind, die kenne ich kaum.
Ja, wie wollen Sie die Zeit denn bis dahin füllen?
Oh, da fällt mir viel ein.
Zum Beispiel?
Ich gehe immer um die Alster oder um die Elbe.
Um die Alster?
Um die Alster gehe ich ja nicht so gerne.
Ja, wollte ich gerade sagen, so ein langer Weg, ne?
Ja, das, bis ich da bin.
Ja, dann bin ist man, ist man ja, eigentlich, schon eine, eigentlich schon eine Tagestour.
Ja, bin ich schon 105. Nee, also ich bleibe dann an der Elbe.
Ja, Sie sind ja auch eher ein Elbkind, haben Sie gesagt, ne? Ja. Was ist denn so schön an der Elbe? Machen Sie mal Werbung für Leute, die noch nicht da an der Elbe
waren. Also erstens ist die Elbe ein schöner, großer Fluss. Wir haben schon als Kindern darin, konnte man noch schwimmen. Also als wir dann umgezogen sind in die Bieberstraße, das war näher dran. Und außerdem, man kann auf der Elbe von, das muss ich nochmal machen, von da oben, wie heißt es oben, bis hier runterfahren, von Danzig oder was?
Ja.
Nee, Danzig glaube ich nicht.
Nee, ich weiß gar nicht, wo die Elbe geht, dann irgendwo in Cuxhaven geht die dann.
Ja, das ist ja am Ende dann.
Ja. Ach, Sie wollen unten nach Dresden
ja,
zum Beispiel?
Ja, Dresden. Da würde ich gerne mal von Dresden nach Hamburg mit dem Schiff fahren.
Okay.
Mach ich demnächst.
Ist eigentlich eine gute Idee. Ich hatte mal überlegt, mit dem Fahrrad da lang zu fahren.
Ja, ist aber auch schön.
Ja.
Die Fahrrad fahre ich nicht mehr gerne, weil man mich mal vom Fahrrad geschubst hat.
Ehrlich?
Ja, und das hatte dann zwei Operationen hinter
sich. Oh.
Ja.
Oh je.
Ja.
Wie bewegen Sie sich denn am liebsten fort?
Am liebsten, zu Fuß, ja.
Ja.
Zu Fuß und mit dem Auto.
Mit dem Auto auch noch?
Ja, natürlich. Wieso noch?
Naja, ist ja anstrengend hier so in der Stadt. Also ja, jeglichen stimmt. Alters. Und dann ist es ja irgendwann doch eine Altersfrage.
Ja, aber ich kann immer noch.
Also Sie sind nicht gefährdet, da in der Weizstraße dann auch irgendwo in den Juwelier oder den Bäcker reinzuknallen?
Nein, nein, nein. Ich kann auch gut fahren.
Sehr schön. So, wir steigen jetzt mal ein. Das ist ja das Hamburg-Gespräch. Und wir wollen von Ihnen in unserer Schnellfragerunde die Hamburg-Lieblinge erfahren. Welches ist Ihr Lieblingslied über Hamburg?
Also ich kann kein richtiges Ganzes, aber ich kann mehrere.
Mhm.
So. Eins ist zum Beispiel, aber da kann ich nur die zwei Zeilen. Hamburg, mein Hamburg, Hamburg, mein Hamburg, schönste Stadt ob der. Und wenn ich dann mal dort bin und so weiter, das kann ich aber nicht.
Da wird ein ganz warm ums Herz.
Ja, nicht?
Schöner Gesang. Welcher ist Ihr Lieblingsspazierweg? Wir waren ja schon haarnah dran.
Ja. Ja, also ich fahre gerne nach Blankenese raus, entweder mit dem Auto oder aber mit der S-Bahn. Und dann, wenn ich habe da eine Freundin sitzen, die ist aber nicht immer da. Ein bisschen weiter weg habe ich die zweite Freundin. Und dann gehen wir von Blankenese durch den Wald eine halbe Stunde bis an die Elbe.
Ja.
Und dann kann man gut nach rechts gehen, aber besser nach links. Und dann kommt man irgendwo da wieder raus. Und es ist ein sehr schöner Spaziergang. Früher haben wir da noch an der Elbe gebadet. Ja, das kann man, glaube ich, heute nicht mehr an der Elbe
baden. Schon länger her wahrscheinlich, ne?
Das ist schon etwas länger her, ja. Aber viele baden da immer noch, ja.
Ja,
ein bisschen dreckig, glaube ich.
Ja, wenn man empfindliche Haut hat, glaube ich, dann sollte man da nicht reingehen, fürchte ich.
Ja, also wir als Kinder haben dann noch in der Elbe geschwommen.
Welche ist Ihre Lieblingsbäckerei?
Die ist bei mir um die Ecke.
Ja.
In der Fischers Allee.
Sie können jetzt Werbung machen.
Ja, ich mache jetzt Werbung. Es ist in der Fischers Allee, wie die Bäckerei heißt. Das weiß ich nicht. Ich wohne in der Bleikenallee und dann da. Das ist ein kleiner Laden. Mhm. Und die haben immer sehr früh auf. Mhm. Morgen schon ab, weil da auf der gegenüberliegenden Seite ist eine Schule. Da kaufen die ganzen Kinderchen ein. Und da kriegt man eine Zeitung und da kriegt man frische Brötchen. Und dann haben die noch so kleine, die gibt es aus Portugal, so Nanas.
Die Natas.
Oder Natas, die so in der Mitte so einen kleinen Fleck haben. Und da gehe ich dann gerne hin. Und dann gibt es in der Ottenser Hauptstraße noch zwei gute Läden, wo man schön Brot kaufen kann.
Zeit für Brot ist da, ne?
Ja,
unter anderem. Zeit ist Brot. Ganz großartig. Mhm. So, dann haben wir, welches ist Ihr Lieblingsmuseum?
Also da gibt es natürlich mehrere. Ja, also ich gehe sehr gerne in die Kunsthalle, wenn da gute Ausstellungen sind. Und im Jenischpark sind zwei Museen. Ja, das eine ist das, wie heißt das?
Das Barlachhaus.
Das Barlachhaus. Und dann gibt es aber noch ein anderes Haus. Mhm. Die haben auch immer sehr schöne Ausstellung, sehr gute Ausstellung.
Helmut-Schmidt-Ausstellung ist da gerade, glaube ich.
Ja,
ne?
Das weiß ich nicht.
Fotos.
Das kann sein. Und dann kann man auch sehr gleichzeitig schön spazieren gehen. Ne?
Unbedingt.
Ja, dann gibt es noch eins, diese Hallen da, die Deichtorhallen. Mhm. Da ist zurzeit eine sehr gute Ausstellung.
Oh.
Große Maler, große Künstler, sehr garstig, also böse, ja.
Okay.
Ja, gut, aber das ist ein großer Künstler.
Dazu.
Ja, nee, das ist ein ganz großer Mann und das sollte man sich angucken. Mhm. Ja, unsere Zeit ist ja auch etwas böse, nicht? Also da kann man ja nicht leugnen.
Ja. Welches ist Ihr Lieblingsgeschäft? Bäckereien haben wir jetzt schon. Was ist so, wo gehen Sie am liebsten einkaufen? Egal ob jetzt Klamotten, Schmuck, Schuhe.
Also das ist also ganz verschieden. Sachen. Ich habe da nicht einen Laden.
Ja, aber gibt es so einen, wo Sie immer mal auch wieder hinkommen?
Ich
so?
Dudel ganz gerne mal durch das Alsterhaus, aber da kaufe ich eigentlich wenig ein. Nur wenn man so Wäsche braucht oder mal Stoff oder sowas. Mhm. Und dann gehe ich auf den Gänsemarkt und da ist. Wie heißt der Laden denn? Das weiß ich aber wiederum nicht. Dein Einladen, der hat natürlich, der ist sehr teuer.
Das sind die meisten da, ne?
Ja, die sind alle. Ja, aber der ist speziell, da kann man schöne Sachen kaufen. Die haben wirklich ein paar tolle Sachen, sind aber sehr teuer. Da gehe ich ja nur manchmal hin.
Okay.
Und dann kann man noch durch die, ich bummel gerne durch die Stadt da. Durch die, also an der Ecke, wo das Unsorgtheater war. Große Bleiche.
Ah, okay. Bei Unger und so weiter, diese Modehäuser.
Ja.
Sie sagt, Sie bummeln so gerne durch die Gegend. Werden Sie dabei auch in Ruhe gelassen oder immer noch angesprochen?
Ich werde manchmal angesprochen, ja.
Und das ist immer noch ganz schön oder wie gehen Sie damit um, mit diesem Handywahn, dass dann Leute auch gleich wieder Fotos machen wollen?
Ja, also das ist mehr nach Vorstellung, aber nicht, wenn ich auf der Straße bin, eigentlich nicht.
Okay.
Diese Leute sind normalerweise freundlich.
Ja.
Grüßen manchmal oder so. Oder sind sie die? Ja. Naja.
Kommen wir mal zu Hamburg, zu Ihrer Hamburg-Vita sozusagen. Sie sind ja hier geboren, das heißt, Sie werden hoffentlich ein paar Stadtteile schon kennengelernt haben, die Sie bewohnt haben.
Nee, so
erzählen Sie mal, wo fängt das an?
So viele Stadtteile habe ich nicht kennengelernt. Mhm. Also wir haben früher da war ich ein kleines Kind. Ja, das weiß ich, daran habe ich eigentlich gar keine Erinnerung mehr. Ich war mit einem Jahr sehr krank und lag ein Jahr im Krankenhaus. Mhm. Und also an diese erste Wohnung, das war dann natürlich im Krieg. Mhm. Ja, daran habe ich gar keine Erinnerung. Ja, da habe ich nur mal ein Bild gesehen.
Ja, wo war das? Welchem Stadtteil?
In der Finkenau.
Ah, okay.
Mhm. Ja. Und in dem Krankenhaus habe ich auch gelegen, glaube ich. Ja, ein Jahr lang immerhin. Und dann sind wir ausgebombt, total. Wir sind ja zweimal total ausgebombt. Und dann sind wir in in Roten Baumschlüssee, also in die, wie heißt die Straße da, wo früher der Bornpark noch war, den gibt es ja jetzt nicht mehr. Mhm.
Und dann sind wir da auch rausgegangen und sind in die Bieberstraße gezogen. Und das weiß ich noch, da brannte dann der Dachstuhl noch, also von der Wohnung. Gut, der Keller war kollidiert, aber da sind wir dann reinbuxiert worden. Jetzt in die Bieberstraße, das ist eine Parallelstraße, wo die Kammerspiele sind.
Genau, die sind da in der Nähe gewesen. War das irgendwie prägend, dass man so ein Theater quasi immer schon vor der Nase hatte?
Nee, das Theater nicht. Da waren wir manchmal mit, als ich auf der Schauspielschule war, da sind wir dann manchmal da reingegangen. Aber ich prägend war ja, also ich bin ja mit meinem Vater, hat ja am Unsorgtheater gearbeitet. Mhm. Und da bin ich die ganze Zeit eigentlich immer. Ich bin immer, wir waren 4 Kinder. Und ich war immer diejenige, die mit meinem Vater ins Theater ging. Und
Sie haben ja vorhin gleich ein plattdeutsches Lied gesungen. Können Sie richtig plattdeutsch sprechen noch?
Ja, ich kann auch plattdeutsch snacken.
Und kommt das in Ihrem Alltag auch noch vor, dass Sie mit Freundinnen und Freunden möglicherweise?
Nee. Die können ja auch kein Platt mehr.
Ja, ich auch nicht. Das will ich auch gar nicht probieren, tatsächlich.
Nee, meine Mutter sprach das auch. Die kann das, weil die kommt vom Land.
Ja.
Ja, und ich war ja oft mit meiner Mutter dann, meine Mutter war immer hamstern da, wo sie herkommt. Das ist Himmelpforten, also Breitentisch. Da, wo die Kinder immer schreiben.
Dann ja. Bei Hildesheim irgendwie, ne? Nee, oder?
Das ist bei Stade.
Ah, okay, alles klar.
Also hinter Stade. Ja. 2 Stationen hinter Stade
okay.
Ist das.
Ja.
Also Eisenbahn. Und da, die haben natürlich, die Bauern, da war ich oft, ja, die Bauern haben natürlich auch Plattdeutsch gesprochen.
Ja.
Das nimmt man als Kind, nimmt man das so auf.
Ja.
Und dann habe ich immer beim Vater immer im Unsorgtheater gesessen und ich war immer hinter der Bühne, war beim Feuerwehrmann gesessen und habe da durch so ein Fliegengitter geguckt. Ja. Mhm. Und dann das ist ja die Melodie nimmt man ja auf. Ja, deswegen kann ich das mal die anderen Geschwister mal sprechen lassen.
Können Sie denn, also Sie sind dann in der Bieberstraße gewesen, wann sind Sie da ausgezogen, wie ging es dann weiter für Sie?
Da haben wir sehr lange gewohnt. Wir haben dann, ich bin dann zur Schule gegangen, da bin ich zur Schule gegangen, in der Bogenstraße zuerst, dann am Mittelweg. Und mein Bruder, meine Schwester ist auch in der Bogenstraße in der anderen Schule zur Schule gegangen und mein Bruder aufs Gymnasium, also ins Weiter. Ja. Mhm. Aber ich bin den Mittelweg gegangen und bin ich zur Schule gegangen, bin ich aus der Schule wieder raus war.
Mhm.
Und dieser Weg war auch relativ kurz.
Definitiv.
10 Minuten oder so. Ja.
Ja.
Der HSV war ja.
Da konnte man auch nicht viel bummeln dann, ne? Das heißt, Sie waren auch da schon immer pünktlich dann.
Nee, da war ich nicht immer pünktlich.
Nee? Okay.
Aber wir hatten schon um 7 Uhr Frühstunde.
Oh.
Ja. Und zwar Englisch.
Oh.
Ja.
Ja.
Ja. Also das war schon sehr früh,
ja.
Muss ich sagen. Aber meine Mutter machte immer einen Trick. Die sagte immer, es ist schon ganz, also ihr müsst euch beeilen.
Jetzt müsst ihr euch beeilen.
Die hatte immer, das machen die ja so, die Mütter, ja.
Mhm.
Und wenn wir dann alle schon alles intus hatten, dann sagst du, jetzt könnt ihr in Ruhe losgehen, es ist jetzt noch viel Zeit.
So, und dann ging es aber irgendwann dann doch aus der Bieberstraße raus.
Ja, das war aber erst, nachdem mein Vater gestorben war.
Ja.
Und meine Mutter, die Wohnung war relativ groß, es waren 4 Zimmer und so. Und die musste dann da raus. Also, und die zog dann in eine Wohnung in der Bleikenallee. Ja.
Auch nicht schlecht.
Die gehörte neben dem Biermann, wie sich herausstellte. Hat meine Schwester rausgekriegt. Sie sagte immer, der Kommunist. Und ist so, die hat sich immer über die Miete aufgeregt.
Dass er überhaupt welche genommen hat.
Naja, nee, das.
Jede Höhe wäre wahrscheinlich zu hoch gewesen.
Nein, ja, ich wusste das gar nicht. Meine Schwester wusste das. Aber ja, und das war vor ungefähr 30 Jahren. Und dann bin ich da irgendwann eingezogen in ein Nebenhaus. Als ich am Schauspielhaus engagiert war. Und da habe ich ja, meine Mutter hat Nummer 8 gewohnt, ich dann Nummer 12 oder so. Und das war oben so eine Dach.
Sind Sie aber sehr spät zu Hause ausgezogen, ne? Ich bin mit 26 zu Hause ausgezogen.
Ich bin zu Hause ausgezogen, da war ich aber noch in der Bieberstraße. Sie greifen ja immer vor.
Ah, okay, alles klar.
Also das war noch in der Bieberstraße. Ich bin dann zur Schauspielschule gegangen. Mhm. Ja, mit 14 wollte ich. Ich bin ja schon ganz früh aus der Schule gekommen. Mhm. Ja, ich bin schon mit 5 eingeschult worden. Mit 15 war ich nach der 10. Klasse. Wollte ich auf die Schauspielschule. Da hat er gesagt, Schnubbelchen, du bist noch zu klein. Mhm. Da durfte man erst mit 17 hin.
Okay, und wie haben Sie die Zeit dann überbrückt sozusagen?
Ja, da bin ich dann auf so eine andere Schule nochmal gegangen. Da konnte man, und dann habe ich versucht, mir Französisch Französisch beizubringen und so. Mhm. Und dann bin ich auf die Schauspielschule gegangen und dann, da war ich aber dann noch immer zu Hause. Mhm. Und dann, als ich dann hatte, kriegte ich ein Engagement relativ schnell. Und das war dann in Ulm. Und das war mein erstes Theaterengagement. Und da war ich ungefähr 19. Mhm. 20, 19.
Wie lange waren Sie da in Ulm?
Das war bei Peter Zadek, der fing da an.
Ui.
Der kam aus London. Wir hatten eine sehr tolle. Da waren gute Leute schon von Anfang an.
Ist heute wahrscheinlich nicht mehr so, dass man in Ulm dann den Start einer großen Karriere machen kann. Ja, weder für Sie noch für Herrn Zadek wahrscheinlich.
Da hatte ich Glück. Ja, weil es waren alle, also da waren ja sehr, sehr viele tolle Leute dabei. Und das war also zwar ein provinzielles Ort, aber das war kein Provinztheater. Mhm. Ja, auch geistig nicht, künstlerisch nicht. Und auch das waren gute Leute, tolle Leute. Und dann ging Zadek nach Bremen und da war ja schon Kurt Hübner, der Intendant. Mhm. Ja, der ja auch ein berühmter Intendant wurde, Kurt Hübner. Dann sind wir alle nach da hingegangen. Dann sind wir von da, sind wir dann irgendwann nach Bochum gekommen. Und von Bochum bin ich dann, also irgendwann, dann bin ich nach Hamburg engagiert. Und dann war ich in Wien und naja, und so weiter. Mhm. Steht alles in meinem Buch drin.
So, und nun?
Und nun
wohnen Sie
hier.
In Ottensen?
Ja.
Im Schönen?
Ja.
Da habe ich auch tatsächlich ein Jahr gelebt und ich möchte sagen, es ist mir immer noch mein Lieblingsstadtteil. Haben Sie sowas auch, so ein Lieblingsstadtteil? Oder sind Sie jetzt auch angekommen in Ottensen?
Naja, ich wohne da ja jetzt schon fast 30 Jahre.
Also würden Sie sagen, das ist Ihr Lieblingsstadtteil?
Ja, ich finde das gut da. Weil, und der ist ja ganz nah an der Elbe. Ich gehe über den Friedhof, da liegen meine Eltern, dann gehe ich über die Elbchaussee und dann bin ich schon an der Elbe.
Gibt es denn so Stadtteile, mit denen Sie gar nichts anfangen können, wo Sie noch nie eine Freundin oder einen Freund hatten oder irgendwie groß?
Nö, also was Eppendorf gehe ich auch gerne hin, gehe ich gerne mal einkaufen, gucke mir die Geschäfte an. Und dann am Mittelweg, wo die Musikhochschule ist, da war ich auf der Musikhochschule und außerdem war da am Mittelweg meine erste Schule und so, das kenne ich alles.
Aber so Niendorf und Schnelsen oder Bramfeld, das ist auch fremdes Gebiet für Sie?
Ja. Ja, da war ich noch gar nicht.
Ja.
Oder doch nur.
Sie haben mal gesagt, dass Sylt Ihr Sehnsuchtsort ist.
Nee, mein Sehnsuchtsort ist mehr Paris. Aber
oh, noch mehr, okay. Warum Paris? Reden wir erstmal über Paris.
Weil es eine schöne Stadt ist.
Ja.
Und da bin ich mal hingetremmt bis zu meinem ersten Freund, der war da und hat da studiert. Und das ist aber eine schöne Stadt. Es ist so schön da.
Wann sind Sie das letzte Mal da gewesen? Wir haben ja jetzt alle erstmal anderthalb Jahre Reisepause gehabt, sozusagen.
Ich bin schon länger nicht mehr da gewesen. Lange, lange, lange.
Ist das nochmal ein Traum, den Sie sich erfüllen wollen, da nochmal hinzufahren?
Traum. Also da setzt man sich auf die Bahn und fährt nach Paris.
So. Ja.
Ein Traum.
Von Altona aus.
Ein Traum. Ich fahre immer nach Sylt.
Ja. So, aber jetzt sind wir doch bei Sylt. Warum Sylt? Warum ist Sylt so?
Weil Sylt eine tolle Insel ist. Und ich bin da waren wir schon mit der Schule.
Ja.
Ja. Also mit der Schule und da war doch die da, aber das war ja heute verkehren da ganz andere Leute. Ja. Mhm. Also damals war diese Insel leer. Ja. Und wo wir in der mit der Schule, mit der Klasse hingefahren sind. Ja, das war in Klappholtal, glaube ich. Also da ist heute eine kleine Stadt. Mhm. Ja, und wir haben da in Baracken, in grünen Baracken waren das, wo wir mit der Schule waren, zwei Wochen oder eine, weiß ich nicht mehr. Und da, wo der große Berg ist, wo die Wanderdüne ist, ja, da in der Nähe.
Und wie nutzen Sie Sylt jetzt so? Also so ist es tatsächlich, dass Sie sagen, Sie suchen da auch noch ein bisschen Einsamkeit? Die gibt es ja durchaus, ne, da in der Natur.
Ja, Sie können ja endlos laufen, ja, ja, wenn Sie das wollen. Aber ich laufe gar nicht so.
Egal, wie ich lang gehe, ich habe immer Gegenwind dort. Geht Ihnen das auch so?
Nee, das stimmt auch nicht. Nee, wenn Sie keinen Wind mögen, also gehen Sie doch mal am Wasser längs oder gehen Sie mal. Wo waren Sie denn da? Dann müssen Sie
ich bin da schon häufiger gewesen. Es ist,
ja, aber wo?
Zwischen Westerland und Kampen.
Ja, immer dieselbe Nummer. Ja.
Ja, aber man geht ja mal hin und mal wieder in die andere Richtung und dann dreht sich der Wind immer mit mir, habe ich das Gefühl. Es mag jetzt nicht nur an mir liegen.
Ja, das liegt am Wind, der will sie immer ärgern, weil sie immer in die falsche Richtung gehen.
Ich sollte lieber nach Rantum mal gehen oder so.
Ja, zum Beispiel. Ja, aber nicht, muss nicht Rantum sein, aber auch der Hafen ist, und abgesehen davon gibt es ja tolle Hotels inzwischen, aber sie müssen ja nicht in diese 500-Euro-Hotels. Und ich wohne da jetzt wieder in Morsum, wo ich früher auch mal war. Meine Mutter hat das sehr geliebt, das Sylt. Ja. Und mit meiner Tochter immer, das ist ein alter Bauernhof, die haben jetzt ein bisschen aufgeteilt, die haben sich jetzt, sind jetzt auf dem alten Teil, die können das nicht mehr ganz so bewirtschaften. Und da kriege ich immer noch ein Zimmer, wenn ich will. Die habe ich die vor 2 Jahren wieder getroffen und dann haben wir uns alle so gefreut. Und dann kann ich da immer hinfahren, wenn ich will.
Was muss denn ein Hotel für Sie mindestens haben, dass Sie sich wohlfühlen? Ich meine, Sie sind ja als Schauspieler, haben Sie unfassbar viele Hotels kennengelernt. Ich erlebe immer, dass Schauspielerinnen und Schauspieler die besten Hotelexperten sind. Was ist denn für Sie so persönlich wichtig? Gutes Bett.
Ja, das wäre schön.
Fenster mit Aussicht.
Ja,
Swimmingpool oder schon gar nicht.
Ach, Swimmingpool brauche ich nicht, aber ich habe gerade ja nie Zeit. Da ist man ja immer nur 2 Tage oder so. Ja. Naja, es gibt ja tolle Hotels, auch auf Sylt, aber die sind mir dann zu teuer. Ich war oft im Hotel Hamburg. Und die haben einen Pool. Und weil ich eine Operation hatte, war das gut für mich. Also mit dem Pool da zu sein, also das liegt, ist ja in Westerland. Ja. Westerland ist nicht so mein Fall, aber da kann man mal auf und runter gehen und dann kann man wieder wegfahren.
Ja.
Und dann fahre ich dann Richtung Norden oder so. Also ich fahre auch meistens nach Kampen an den Strand.
Und da gibt es dann immer auch ein anständiges Fischbrötchen, oder?
Ja, natürlich.
Okay. Und das ist dann Bismarck-Hering, Matjes?
Matjes.
Ja?
Ja.
Das ist ja auch etwas, auf das ich mich einigen kann. Ich komme ja aus Hannover und habe erst gelernt, Fisch zu essen hier im Norden. Bin da ja noch sehr zurückhaltend. Aber ich kenne tatsächlich einige Hamburger, die keinen Fisch mögen. Aber Sie sind da nicht
ab. Nein, ich bin mit Fisch groß geworden. Ja. Meine Mutter war eine tolle Köchin. Die kochte für jeden, was er haben wollte.
Sind diese Gene auf Sie denn auch übergegangen?
Nee, ich bin überhaupt keine tolle Köchin.
Nee?
Nee, meine Tochter, aber ich nicht.
Okay. Und wie lösen Sie das Problem mit der Nahrungsaufnahme? Gehen Sie dann jeden Tag essen?
Nee,
oder?
Ich gehe überhaupt nicht jeden Tag essen. Ich löse die, indem ich mir Nahrung kaufe, die ich dann selber zubereiten kann.
Okay.
Auch für mich und manchmal sogar für meine Gäste.
Das
klappt dann auch noch.
Und was würde es dann so geben, wenn Sie sich Gäste einladen? Was würde ich heute Abend zu essen bekommen von Ihnen, wenn Sie so weit wären, mich zu besuchen?
Also, da würde ich vielleicht was braten und dann entweder...
Da bin ich ja dabei.
Ja, ein Fisch braten oder so. Ich würde natürlich vorher fragen. Also ich habe keinen Bock, da immer endlos zu kochen mit Gästen. Die können woanders hingehen. Aber die lade ich dann lieber ein in ein Lokal.
Ja, man kommt ja auch zu Besuch und nicht zu essen.
Ja, so. Naja, aber ohne ist ja nicht. Ja, da gibt es Kuchen oder Kaffee und Kuchen oder was. Ja. Also Nudeln kriege ich immer noch hin.
Wenn Sie sagen, Sie haben keinen Bock, so lange zu kochen, der Beruf der Schauspielerin hat ja unfassbar viel mit Geduld oder Ungeduld zu tun. Wie sind Sie denn, wie ist Ihr eigenes Naturell denn? Sind Sie eher ungeduldig oder doch sehr geduldig, weil man muss am Set auf seinen Einsatz warten, man muss manchmal auf Rollenangebote warten. Es hat ja doch sehr viel mit Warten zu tun.
Ja, Da muss man eben warten, muss man eben Geduld haben.
Mussten Sie das lernen oder haben Sie das?
Also ich habe wenig warten müssen. Ja, ich bin ja sehr früh ins Engagement gegangen und da bin ich eigentlich durch die Bank geblieben. Ich habe ja im Wesentlichen am Theater gespielt und nicht beim Film. Mhm. Ja, mhm. Beim Film bin ich ja erst...
Es war erst die Krönung dann später.
Ja, ja, die Krönung war, weiß ich nicht. Also ich hab,
finanziell, denke ich.
Ja, da verdient man etwas mehr, das stimmt. Deswegen machen Theaterschauspieler auch gerne Filme, zumindest beim Fernsehen.
Ja.
Ja? Aber da habe ich ja auch gar nicht so viel gespielt, aber durch die Bella Block, die da ja... Das sollte eine Bella Block werden. Mhm. Ich finde die erste immer noch am schönsten, muss ich sagen.
Ja?
Ja.
Okay.
Ja, aber und dann weitete sich das aus, weil es kam gut an bei den Leuten. Und ja, dann haben wir, aber dann haben wir auch 10 Jahre eine gemacht und dann kam mal 2. Und als sie 3 machen wollten, habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht, das ist mir zu anstrengend. Ja. Aber im Wesentlichen bin ich am Theater groß geworden.
Wie ist denn das dann, hier in Hamburg, also am eigenen Wohnort zu arbeiten?
Ich arbeite ja hier am Theater nur selten.
Ja, ja, aber als Sie Bella Block hier gedreht haben, quasi nach Drehschluss dann nach Hause zu fahren, nimmt man sich da ein bisschen was vom Catering mit, wenn man nicht gerne kocht? Und,
ja, man kriegt ja was zu essen.
Ja.
Die essen ja auch morgens, mittags und abends. Also ich meine, es wird immer sehr viel gegessen und gereicht und gemacht. Und das Catering, wenn es gut ist, wenn es schlecht ist, das hatten wir mal, Irland gedreht habe. Mhm. Oh, das war furchtbar. Dann haben selbst die Iren sich beklagt. Und dann kam aber plötzlich gutes Essen.
Ja. Ja.
Das ist ganz wichtig. Die Leute müssen unheimlich arbeiten. Ja.
Ja.
Also nicht nur die Schauspieler. Ja. Die haben ja nicht meistens, also, ja, die werden ja immer so in Watte gehüllt. Aber das Team und so, das ist schon sehr anstrengend. Und da die müssen ein altes, anständiges Essen kriegen. Und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert der ganze Laden nicht.
Ja.
Ja? Und mit Recht. Die müssen sehr hart arbeiten. Und wenn man dann also irgendwie nichts zu fressen kriegt, das finde ich nicht gut. Ja.
Ja. Ja. Jetzt haben wir über die irische Küche schon ein bisschen gesprochen. In Ottensen gibt es ja sehr, sehr tolle Restaurants. In welche Landesspezialität treibt es Sie denn regelmäßig?
Regelmäßig gehe ich überhaupt nicht irgendwie.
Okay. Nee, Sie haben nicht so einen Lieblingsgriechen oder Italiener oder?
Nee, ich habe auch keinen Lieblingsgriechen.
Echt nicht?
Nee.
Aber es gibt einen sehr guten dort. Ne?
Ja, wo denn?
Das Kypros.
Kypros.
Am Spritzenplatz.
Am Spritzenplatz.
Ganz herrlich.
Da kenne ich, gehe ich mal hin.
Ja? Ja, das ist wirklich ein guter Tipp.
Ja, ich habe immer da früher gegessen, oft in der Filmhauskneipe. Da.
Oh ja, ja. Aber da gibt es ja gegenüber auch das Eisenstein.
Ja, das
Eisenstein. Mit der besten Pizza der Stadt oder
wird
die beste Pizza.
Ja, da war ich auch schon.
Ja.
Obwohl Pizza esse ich nicht so oft.
Ich auch nicht.
Ich habe mal eine gegessen jetzt.
Ja. So. In den letzten Jahren.
Ja, ich esse nicht gern Pizza.
Also Sie haben kein Stammlokal, wo Sie so sagen, nee, auch heute bleibt
öfter,
die Küche
also früher
kalt.
Bin ich öfter da hingegangen ins Film. Jetzt hat aber auch der Besitzer gewechselt und so.
Scheint aber immer noch
aber
gut zu sein.
Ja, das läuft immer noch gut und ist auch angenehm.
Ja.
Man sitzt da auch gut.
Und bevor es hier mit Hannelore Hoger weitergeht, gibt es eine kleine Werbeunterbrechung, nämlich für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Denn ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg bekommt ihr auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr in euer E-Mail-Postfach geliefert. Klickt mal rein. So, wir kommen zur nächsten Rubrik und die heißt die Fragen der anderen Leute. Wir haben 2 Leute befragt, ob sie denn eine Frage an sie haben und das hat funktioniert. Jetzt hören wir mal rein.
Liebe Hannelore, hier ist Nina, Petri. Moin. Weißt du, was mich mal interessieren würde? Was war eigentlich die tollste Rolle, die du je gespielt hast?
Oh Mensch, Nina, was fragst du mich?
So, jetzt hebt die das Niveau des Gesprächs aber an hier.
Oh, Nina, das weiß ich nicht. Aber zum Beispiel, wir haben doch jetzt kürzlich zusammen gespielt, ne? In, wie hieß das? Und das war doch auf Sylt.
Das fand ich zum Beispiel eine schöne Rolle.
Das reichen wir nach, wenn das über die Social-Media-Kanäle dann nochmal veröffentlicht wird, was sie zusammen
aber,
gemacht haben.
Und dann, ja, dann war die Bella Block natürlich.
Der erste Teil.
Ja, der erste Teil. Ja, am Schluss wurde es dann ein bisschen magerer, weil dann durfte ich nicht, also rauchen durfte man nicht und man durfte nicht trinken. Ich durfte nicht mehr trinken. Der Mann wurde mir auch noch möglichst weggenommen oder so. Also das fand ich dann ein bisschen langweilig, aber da hatten wir ja auch schon 20 gedreht. Ja. Oder 25, ich weiß nicht.
So, dann kommen wir mal zur nächsten Frage.
Hallo Frau Hoger, hier ist Viktoria Barges vom Mercado Altona und ich habe folgende Frage an Sie. Sie sind für viele junge Schauspielerinnen ein Vorbild. Was würden Sie jungen Frauen raten, die ihren Beruf ergreifen wollen? Oder was sollten diese lieber vermeiden?
Das weiß ich
noch
nicht.
Nochmal eine Arbeitsfrage.
Was Sie vermeiden sollten, Sie möglichst gar nichts, aber Sie sollten auf eine Schauspielschule gehen.
Ja.
Und da gibt es gute Schulen. Es gibt auch die in Hamburg zum Beispiel, im Mittelweg. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Weil man stellt sich als junger Mensch das irgendwie so einfach vor. Es ist nicht einfach. Es ist ein sehr schwieriger Beruf. Sie müssen sehr viel Geduld haben und Sie müssen arbeiten und lernen. Und ich habe das also da nun schon wirklich über 30 Jahre oder 40 Jahre gemacht. Ich habe sehr viel gelernt im Laufe meines Lebens und über meinen Beruf, über andere Kollegen und so weiter. Und Sie können auch, wenn Sie was ganz Tolles machen wollen, ich habe Lee Strasberg kennengelernt, das ist der berühmteste Schauspiellehrer von Amerika gewesen, ist leider tot, aber er hat Nachfahren und da gibt es wunderbare Schulen in Los Angeles oder in New York. Ich weiß jetzt nicht, also wir waren in Los Angeles und außerdem ist Strasberg zu einem Seminar nach Bochum gekommen. Wir haben ihn eingeladen, also Augusto Fernandes, ein wunderbarer Regisseur aus wie heißt das? Ja, sag ich gleich. Dessen Schauspiellehrerin kannte den Strasberg und über diese Vermittlung ist Strasberg nach Bochum gekommen und hat da einen Workshop gemacht. Und das war ganz toll.
Herrlich. Sind ja tatsächlich, ich sag mal, Robert De Niro, Al Pacino und so weiter, die werden ja alle mit dem in Verbindung gebracht,
also,
ne?
Alle, ja. Ja, und der war so, so nett. Also ich habe immer die ganze Zeit meine Hand gehalten und ich stand an seinem Taxi und also der mochte mich, ja. Und ich habe auch mit ihm gearbeitet, ja. Und er hat mich gefragt, what's your name? Und ich sagte, I don't know. Oh, you don't know your name. No, come on, let's work together.
Ja.
Also ich war so aufgeregt und vor Ehrfurcht verblödet.
Ja.
Ja. Und dann hat er
vor Ehrfurcht verblödet.
Und dann hat er mich da so wie so an so einen Bindfaden durch die Szene geführt.
Ja.
Und irgendwie ist das aufgezeichnet in Essen, aber ich weiß es nicht mehr. Und dann sind wir später mit einigen Leuten, mit Augusto Fernandes und ein paar Schauspielern, sind wir dann nach
Los Angeles.
Nach Los Angeles gefahren.
Ja.
Und haben da einen Kurs gemacht auf der Schule.
Hätten Sie da gerne länger gearbeitet? Wäre das was gewesen, so eine Hollywood-Karriere?
Also ich wäre ganz schön, aber so einfach ist das mit der Hollywood-Karriere nun
das
auch.
Das kann man nicht herbeireden, das
die
ist schon klar.
Die haben ja ganz gute Schauspieler, die warten nicht auf mich. Also das ist nicht so einfach.
Ja. Naja, Sie sind ja hier in Deutschland auch sehr erfolgreich geworden. Also insofern können Sie ja nicht beklagen.
Ich bin damit zufrieden.
Ja. Lernt man so eine Genügsamkeit als Schauspieler schon? Weil
eine Genügsamkeit meine ich damit nicht.
Ja.
Ja.
Aber so eine Zufriedenheit.
Ja, aber wissen Sie, in Amerika, wenn Sie da hingehen und Fuß fassen, das schafft ja kaum ein Schauspieler.
Ja.
Hier aus Europa, wie ganz wenige, weil die haben da ja tolle Leute, die warten nicht auf uns. Aber ein paar haben es geschafft. Ja.
Jetzt haben Sie die Familientradition sozusagen weitergeführt und sind dem Schauspiel treu geblieben. Ihre Tochter kam dann irgendwann auch mit dem Wunsch um die Ecke. Und haben Sie sie da gefördert oder haben Sie gesagt, Kind, lern du wenigstens was Vernünftiges?
Also sie hat erstens damit sehr lange gewartet. Sie war sehr vorsichtig und also ich habe sie überhaupt nicht gefördert und alles, sie hat alles abgelehnt. Ich habe ja auch, ich hätte sie gerne in meiner Inszenierung gehabt, die ich gemacht habe in Wien und am Josefstadttheater. Ist auch eine sehr schöne Aufführung geworden. Aber sie hat das alles abgelehnt. Sie wollte nicht mit mir und das kann ich auch wirklich verstehen, weil also immer und überall wird die ja verglichen. Ja, also was soll das? Und das ist sehr hemmend und sehr, sehr schwierig für jemanden, dass sie das trotzdem so ganz gut gemacht hat. Wir haben jetzt einen Film zusammen gemacht, vor der Corona-Nummer da. Und der kommt jetzt raus, also im Fernsehfilm. Und da ist sie sehr gut, sehr, sehr gut. Ich nicht, aber sie. Nee, wissen Sie, das ist natürlich also das, die Entscheidung. Ich finde das überhaupt, also es gibt ja viele Kinder, die die Berufe ihrer Eltern übernehmen. Ja? Und also diese Entscheidung, sie hat also gemerkt, dass das nicht einfach ist. Sie war sehr oft immer am Theater ja, und hat geguckt und gemacht und war, warum soll ich Nein sagen? Also, oder sie, also, aber ich habe das ganz vorsichtig behandelt, ja. Und sie wollte auch mit mir nichts zu tun haben.
Jetzt haben Sie ja auch gesagt, Sie sind sofort in Engagements gekommen, waren also auch finanziell und auch natürlich durch viele Preise immer wieder bestätigt, das richtig zu machen. Gab es trotzdem mal irgendwann einen Punkt, dass Sie gesagt haben, ach, ich wäre doch lieber gerne, hätte ich eine Damenboutique oder irgendwas anderes?
Nein, überhaupt nicht.
Zu keinem Zeitpunkt?
Nee, nie. Ich wollte meinen Beruf von Anfang an machen. Ich war ja 15.
Ja.
Und dann mit 17 bin ich auf die Schauspielschule gegangen. Und ich wollte das machen. Und mein Lehrer, der hat mich ja auch gefördert. Das war ein toller Schauspieler, ja?
Ja.
Im Schauspielhaus und so. Also, und ich hatte Glück. Ja, wissen Sie, ich bin mit guten Leuten von Anfang an zusammengekommen, eben, ja, wie ich gesagt habe. Palitsch und Zadek und später Kluge, der hat ja einen Film mit mir gedreht, der sehr schön war, Die Artisten ratlos. Ja. Und also ich war unglaublich beschäftigt, ich musste sehr viel spielen, immer, und ich habe das gerne gemacht. Nee, ich liebe
das merkt man nun auch, dass Sie sich diesen Beruf so verschrieben haben. Wie wichtig sind denn Preise am Ende? Und gibt es da einen Preis, wo Sie sagen, der bleibt und der, wo stehen die Preise? Sind die im Wohnzimmer oder wie viele Hollywood-Stars sagen mit den Oscars, die kommen aufs Klo, weil irgendwie so gar nicht so wichtig?
Die stehen da bei mir so oben auf dem Board. Die fallen auch immer auseinander, dieser Grimme-Preis, der geht immer
aus. Stimmt, das ist so ein dünnes Gestänge.
Ja, das geht immer, fällt immer zusammen. Ja. Also, nein, das ist schön, aber nicht das Wichtigste.
Ja, und welcher Preis hat Ihnen da, hat Sie am meisten gefreut? Ist es der Grimme-Preis, auch wenn der mal so schlecht abzustauben ist?
Ich staube dich sowieso alle nicht ab. Ja? Die haben mich alle gefreut. Für Theater habe ich also kaum Preis gekriegt. Da war ich doch sehr gut auch ab und zu.
So, aber das kann ja noch werden. Nee. Gibt es denn, doch, na klar. Gibt es denn eine Rolle, wo Sie sagen, das würde ich gerne nochmal machen, egal ob im Theater oder im Fernsehen, die kann man ja nicht herbeireden, aber vielleicht hört ja der Richtige zu.
Nee, nochmal würde ich gar nicht irgendwas machen.
Das nee, aber tatsächlich eine Rolle, die noch so offen ist.
Ich habe keine offene Rolle. Wissen Sie, es geht ja auch um mein Alter. Ja, ich bin ja nun nicht mehr ganz neu.
Ja.
Aber auch vielleicht nicht so alt, wie man denkt, dass man jetzt schon tatterig ist und irgendwie abschließt mit dem Leben. Wie gesagt, 104, ne?
Ja, das
also, ja.
Steht ja.
Ja, das steht. Nee, also ich möchte nicht so viel machen mehr. Ich habe sehr viel gearbeitet und das kann ich nicht mehr. Das möchte ich nicht mehr machen. Aber ich mache gerne meine Lesungen zum Beispiel. Ja? Und die macht auch die Nina gerne, die macht das ganz toll. Und weiß ich nicht, ob ich nochmal eine Rolle machen würde. Vielleicht ein bisschen eine komische Rolle würde ich gerne mal machen, aber da hat man es auch nicht so einfach.
Ja? Oh, vielleicht hören ja die Richtigen zu.
Das weiß ich nicht, ob die Richtigen zuhören.
Wie gut können Sie Langeweile ertragen?
Ich habe keine Langeweile.
Nicht mal so eine Minute auf dem Sofa und denken, oh, so, was mache ich jetzt?
Eine Minute ist auch
so.
Keine Langeweile. Nee,
natürlich nicht, ja. Aber dass sich sowas entwickeln kann. Oder gehen Sie dem dann sofort entgegen?
Ich gehe gar nichts entgegen. Hm? Ja, wenn ich müde bin, lege ich mich hin. Ja, oder gucke sehr viel im Fernsehen. Ja.
Ja.
Und
was wird dann da so eingeschaltet?
Was da so kommt.
Ja?
Da wird nicht extra was eingeschaltet.
Wie, gucken Sie dann so als Patriotin dann bevorzugt auch Hamburger Krimiserien und wie finden Sie die so, Ihre Nachfolger?
Nein, ich bin überhaupt keine Patriotin und Krimiserien können einem ja auch auf den Wecker gehen.
Also, ja.
Und besonders die mit viel Musik neuerdings. Das versteht sowieso kein Mensch, dass da immer Musik läuft. Also das ist ja Krimi mit Musik machen wir ja neuerdings.
Ja, ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Ja.
Na, dann gucken Sie mal richtig hin.
Oder beim Großstadtrevier oder wo?
Wie bitte?
Beim Großstadtrevier oder wo?
Das weiß ich nicht.
Also
alle, nicht nur Filme, alle Filme werden mit sehr viel Musik bestückt.
Ja. Vielleicht spart er Sprechrollen. Ich meine, Fernsehen muss ja auch immer sparen. Wäre ja schade, wenn es so ist.
Nee, das spart gar nichts, sondern das ist ja teuer.
Ja.
Das ist im Gegenteil teuer.
Okay.
Also Musik ist teuer.
Ja? Haben wir wieder was gelernt.
Ja.
So, jetzt lernen wir noch mehr. Es gibt nämlich jetzt Wissenswertes.
Oh Gott.
Das sind drei Fragen, aus denen wir dann aber auch eine Frage für Sie entwickeln. Zum Beispiel, insgesamt finden in unserer Hansestadt über 100 Wochenmärkte statt. Was für einen Marktstand würden Sie am liebsten betreiben?
Ich gar keinen.
Ja, wenn es jetzt so, wenn Sie sagen müssten, lieber Gemüse oder lieber den Fischstand? Ist ja nur eine theoretische Frage. Nee,
lieber Obst.
Können Sie gut verkaufen? Nicht?
Kann ich bestimmt.
Ja?
Ich könnte gut verkaufen.
Aber Sie haben eine Agentin, die kann alles aushandeln. Dann müssen wir die noch daneben stellen.
Nein, die behandelt gar nicht alles aus und die macht das mit mir zusammen.
Okay.
Und außerdem würde ich dann Obst verkaufen.
Okay.
Obst ist, finde ich, gut.
Sehr gut.
Aber da sollten die Leute alle hier, habe ich mal nach Habich dahinter ins alte Land fahren. Ne?
Da kann man die Äpfel direkt vom Baum holen.
So ist es. Und da ist es alles viel billiger.
Ne? Unbedingt. So, dann haben wir. In Hamburg wird knapp alle 35 Minuten ein Fahrrad geklaut. Sind Sie schon einmal bestohlen worden?
Ja.
Das kam jetzt aber wie aus der Pistole geschossen.
Ja. Ich hatte so ein kleines, ganz schönes Fahrrad.
Ja.
Und das war dann eines Tages weg.
In Ottensen? In diesem niedlichen Stadtteil?
Ja, in Ottensen.
Naja.
Vor der Tür.
So, dann kommen wir zu der dritten Frage. 2010 wurde hier bei uns in Hamburg ein knapp 89 Kilo schwerer und über 43 Zentimeter hoher Marshmallow-Muffin gebacken. Vermutlich der bislang größte der Welt. Wovon könnten Sie unendlich viel essen?
Also ich kann überhaupt nicht unendlich viel essen, aber ich esse gern grüne Bohnen.
Grüne Bohnen?
Mm, ja.
Okay.
Birnenbohnen und Speck. Das ist mein Lieblingsgericht.
Fällt für mich aus, weil ich gegen Birnen allergisch bin. Aber ja? Den Rest will ich dann mitgehen.
Ja, ja. Gegen Birnen, die kann man ja weglassen.
Ja, genau. Dann nehmen ist es nur
Kartoffeln
noch Bohnen dazu. Und Speck und Kartoffeln. Genau. gucken Sie eigentlich nur lineares Fernsehen oder haben Sie auch so Streaming-Dienste wie Amazon oder Netflix und gucken sich da amerikanisches Zeug an?
Zeug gucke ich mir sowieso nicht an, aber ich habe auch Netflix, ja.
Ja?
Ich kann das immer einstellen, aber ich kann das immer nicht. Also
ja.
Daran scheitert vieles.
Das heißt, Sie rufen dann die Nachbarin rüber, die muss dann irgendwie...
Oft, ja, aber nicht immer. Also das habe ich aber erst neu jetzt, das übe ich dann noch. Und
ja.
Wenn ich es nicht kann, dann muss ich meine Tochter fragen, die weiß das alles.
Viele lesen ja aus Entspannungsgründen, weil sie sich in andere Welten flüchten. Als Schauspielerin ist das ja möglicherweise und Regisseurin ist das ja doch immer noch was anderes. Oder können Sie auch so aus reinen Unterhaltungsgründen ein schönes Buch lesen? Und was wäre das so?
Also ich lese immer.
Mhm.
So. Und da lese ich nicht nur ein schönes Buch, was ja nicht weiß, was ein schönes Buch ist. stellt sich ja erst später heraus.
Schöne Bücher gibt es vor allem in Amerika und England, weil die immer viel schönere Umschläge haben, ja, wie ich finde.
Aber der Umschlag ist ja nicht so wichtig.
Nee, wichtig ist
der Inhalt. Also der Inhalt ist ja manchmal ein bisschen wichtiger und ich habe in meinem ganzen Leben sehr viel gegessen.
Also doch. Das späte Bekenntnis.
Ja, ich esse ja ganz gerne, aber nicht so viel. Nein, ja. Nee. Und aber gelesen habe ich immer, schon als junges Mädchen.
Gibt es so ein Buch, was Ihr Leben so in eine andere Richtung getrieben hat oder was für Sie eine große Bedeutung war in der Jugend? Also bei mir war es im Westen nichts Neues. Das fand ich total, hat mich sehr geprägt tatsächlich.
Ja, das glaube ich.
Obwohl ich mit 14 noch nie überhaupt nicht an die Bundeswehr gedacht habe oder ähnliches.
Also das glaube ich, aber ich habe... Also wir hatten zu Hause nicht viele Bücher, weil wir eben zweimal ausgebombt waren. Mhm. Ja. Aber dann habe ich mir meine Roro-Bücher, ja, die habe ich mir immer gekauft. Mhm. Und zwar, die habe ich so nach Titel und nach Bild, da waren ja immer so Bilder drauf. Mhm. Und danach habe ich mir meine ganzen Bücher, das konnte ich dann, als ich ein bisschen älter war, mir alles kaufen. Mhm. Und ich habe mir meine ganzen Bücher selber gekauft.
Was liegt denn jetzt auf dem Nachtschrank gerade? Oder auf dem Lesetisch?
Jetzt muss ich gerade, erstens habe ich das neue Buch von Doris Gerke gelesen, was mir die Nacht ist angebrochen, ein schöner Titel. Ich muss Flaubert lesen, ja. Mhm. Und weil ich das vorlesen muss und das ganze Buch schaffe ich aber gar nicht in der Zeit. Also so schnell kann ich auch nicht 800 Seiten lesen.
Da würde ich mich gar nicht ranwagen, ehrlich gesagt. Nicht, da scheitere ich immer an der Masse der Bücher. Ich habe noch unendlicher Spaß, habe ich da noch bei mir sogar eingepackt im Bücherschrank. Es hat über 1000 Seiten.
Ja, Sie müssen das ja nicht auf Mal lesen. Sie können ja auch rückwärts lesen oder immer mal ein paar überschlagen.
Oder so.
Nein, also daran scheitert das bei mir nicht. Ich habe mir also meine ganzen Bücher, die habe ich mir alle selber gekauft und das war Rororo und da habe ich alles gelesen. Also auch alle, also ob das Dostojewski war oder wie sie, das habe ich, da habe ich durch die Bank so quer gelesen, alles, was mir in die Finger kam. Ja.
Ja. Als Bella Block sind Sie den Leuten immer so ein bisschen ruppig rübergekommen. Wie viel Einfluss haben Sie denn auf die Rolle gehabt? Und im Umkehrschluss zeichnet sich das persönlich auch eher so aus, dass Sie so geradlinig und direkt sind?
Ja, indirekt bin ich eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Aber wenn einer meckert, dann kann ich auch zurückmeckern. Aber es ist ja auch nicht so spannend. Also ich glaube, ich bin ganz normal. Ja.
Was Sie aber über sich selber sagen, ist, dass Sie schüchtern sind.
Schüchtern bin ich eigentlich nicht.
Nein. Nee, das habe ich so gelesen, dass Sie das mal gesagt haben. Ich wollte jetzt mit Ihnen darüber sprechen, wie man eine Schüchternheit überwindet, falls mich das auch mal ereilt.
Vielleicht war ich früher mal schüchtern.
Ja.
Aber schüchtern, nee, schüchtern kenne ich mich also nicht.
Kann man sich ja eigentlich fast auch nicht erlauben, weil Sie ja ständig auch so in Prüfungssituationen sind, so beim Vorsprechen und so, ne?
Ja. Immer.
Das war ja eher so eine Rampensau sein.
Ja, ich muss aber immer bei jeder Vorstellung muss man, also die Aufregung, die bei Premieren sind immer furchtbar. Ja? Die sind schon sehr zehrend.
Ja.
Ja. Aber was sehr viel Spaß macht an diesem Beruf, ist, wenn man gute Partner hat. Ja.
Ja.
Ja, männliche wie weibliche. Also wenn man zusammenspielt, das ist überhaupt das Tolle an der ganzen Sache.
Ja.
Das ist sehr schön. Ja.
Sie haben vor einigen Jahren den SPD-Kandidaten Martin Schulz öffentlich unterstützt.
Ist das wahr?
Ja. Schon zu lange her wahrscheinlich.
Ja, vergessen, ja.
Okay, würden Sie das nochmal machen jetzt? Olaf Scholz als Hamburger sozusagen? Wobei Sie ja sagen, Sie sind keine Patriotin, aber
ich finde,
würden Sie sich wohlfühlen mit ihm als Bundeskanzler?
Ich wähle SPD.
Ja.
Und das habe ich immer gewählt und das wähle ich auch jetzt.
Und wie zufrieden sind Sie mit dem Kandidaten Olaf Scholz? Da hat es ja doch sehr viel hin und her gegeben am Anfang, aber jetzt derzeit sieht es ja noch gut aus. Ist ja noch ein paar Wochen hin.
Ja, ich finde die Konkurrenz nicht so berückend.
Was fehlt Ihnen denn bei Frau Baerbock und Herrn Laschet?
Nee, da jetzt kein Bock darüber zu reden. Also die machen sie jetzt, also ich finde es ungerecht, wie sie jetzt die Baerbock behandeln.
Ja.
Die hat Fehler gemacht.
Ja. Das ist ja auch eine Aussage, finde ich im Übrigen auch tatsächlich. Ja. Aber
das ist und aber ich war von ihr nicht so überzeugt. Ja. Also mir hat dann doch was gefehlt.
Ja.
Und bei dem Laschet, das ist eine komische Nummer. Ne?
Naja.
Da. Also, ja gut, also es ist, also wir haben keinen Helmut und wir haben keinen Willi. Mhm. Und das ist sehr schade.
Wie sind Sie denn mit den Sozialdemokraten hier in Hamburg zufrieden, mit Herrn Tschentscher, wie der uns hier so durch
die... Ich finde den Tschentscher gut.
Kommt ja so ein bisschen an Willi ran. Das ist ein großer Schatten.
Die müssen nicht immer Persönlichkeiten wachsen in ihrer Umgebung und warum sind sie so geworden, wie sie sind. Und ich persönlich finde den Tschentscher einen guten Mann.
Ja.
Aber macht ja nichts falsch, ja, oder?
Nee, auf gar keinen Fall.
Warum sie nun Hamburg also von vorne bis hinten umwälzen und alles auf Mal, das finde ich nicht so gut.
Ja.
Ne, man kommt ja
die Baustellen und so
ja,
weiter.
Also ist ja, ganz Hamburg ist eine Baustelle. Warum das alles auf Mal sein soll und sein muss, das finde ich nicht gut.
Ist so ein Großstadtphänomen irgendwie, ne?
Oder? Das weiß ich nicht, ob das ein Großstadtphänomen ist. Stadt ist eben groß. Ja. Und da gibt es eben viel kaputt an allen Ecken und Kanten. Das ist sicher wahr. Und jetzt, und natürlich ist sicher auch gut, dass die Fahrradfahrer da ihre
Fahrradwege haben.
Ihre Fahrradwege kriegen und so, wenn sie immer drauf fahren würden. Also viele fahren ja nun trotzdem immer noch auf dem Fußweg. Also zum Beispiel bei uns in der Straße, da müssen sie, wenn sie also rechts geradeaus fahren wollen, müssen sie nur ein bisschen sich mal eine kleine Kurve kratzen. Mhm. Ja, machen sie aber nicht, da sind sie schon also überfordert. Und also die Fahrradfahrer finde ich manchmal nicht so nett.
Ja.
Die kommen dann von hinten auch auf den Bürgersteig, die kommen da angesaust und keiner klingelt oder macht mal irgendwie ein Zeichen. Die wenigsten waren da höflich. Das ist sehr schade.
Ja.
Aber grundsätzlich finde ich natürlich gut, dass man also das einrichtet. Weil wir müssen ja irgendwie, wenn wir nicht alle ersaufen wollen.
Wir wollen auch nicht ständig Schlaglöcher haben. Ne?
Ja, nee, Schlaglöcher müssen wir nicht haben. Wir wollen aber vor allen Dingen nicht, also wenn ich 104 werde, möchte ich ja, dass auch noch die Welt doch da ist dann. Ja, nicht inzwischen abgebrannt oder sonst irgendwas. Also gucken Sie sich mal die Welt an, wie das aussieht. Ja?
Ja.
Das ist ja entsetzlich. Jetzt kommen ja wenigstens noch Hilfe von anderen Ländern. Also was machen die da in Griechenland? Das ist ja, warum sind die nicht schon lange da? Da müssen wir alle, wenn, das ist ja wirklich in Not, in tiefster Not. Ja?
Mhm.
Das verstehe ich nicht, dass die so spät also Rettung geschickt haben, die anderen Länder.
Ja, das fragt man sich ja an vielen anderen Stellen auch. Die Situation im Mittelmeer ist ja nicht nur auf den Inseln prekär, sondern ja auch im Mittelmeer als solches mit den ganzen Geflüchteten und so weiter.
So auch, ja.
Da wundert man sich ja immer wieder, warum da so wenig Hilfe und Unterstützung ankommt. Aber das wäre ja wahrscheinlich ein Thema für einen ganz anderen Podcast, den wir dann irgendwann in 10 Jahren oder so machen.
Dass Sie da an mich glauben.
Ja, natürlich. Sie haben das jetzt vorgegeben am Anfang. Wir sind nämlich schon fast am Ende und fast am Ende. Kommen dann immer noch zwei Fragen, die wir jedem stellen. Und zwar, wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
Wo ich mich da sehe? Mhm. Ich sehe mich im Moment in Hamburg. Aber wo ich mich in 5 Jahren sehe, das sehe ich mich auch noch in Hamburg.
Sehr gut.
Oder?
Ja.
Wo soll ich sonst sein? Vielleicht noch mit einem
beruflichen Ziel oder ähnliches. Aber da wollten Sie sich ja vorhin nicht locken lassen.
Nein, ich habe kein berufliches Ziel.
Okay.
Welches denn? Ich habe ja meine Ziele erreicht.
Mhm.
Und wenn noch was Schönes kommt...
Dann ist das obendrauf.
Ja.
Sehr gut. Wo sehen Sie Hamburg in 5 Jahren?
Oh,
also in Hamburg. Ne?
Ja,
ahne ich, kommt jetzt.
Sehe ich. Da ist es eine blühende Stadt. Ja, und keine Baustelle mehr.
Das ist doch ein Wort.
Ne?
So, das nehmen wir Ihnen beide Aussagen mit den 104 Jahren und keine Baustellen nehmen wir Ihnen jetzt ab. Das haben wir jetzt quasi verbürgt.
Haben wir jetzt.
Liebe Frau Hoger, vielen Dank für diese vergnügliche Stunde.
Gerne.
Immer wieder lade ich Sie hier herzlich gerne ein. Wir können ja mal so im 3-Jahrestakt vereinbaren und dann nochmal die Ziele und so abstecken.
Ja, da würde ich vorsichtig sein, ne?
Ja?
Warum? Machen Sie lieber 2 Jahre.
Okay, dann sehen wir uns häufiger.
Ja, weiß man's.
Ja, man weiß es.
Aber nicht. Ich habe ja Verbindung nach oben.
Ja, okay. Ja,
der nickt mit mir zu.
Okay, sehr gut.
Dann sag mal, mach mal los.
Ja. Dann, ich hoffe, das geht dann für mich auch, weil ich meine, auch ich bin gefährdet.
Ja, also, aber nicht so
ja,
wie immer.
Ich. Naja, gut. Frau Hoger, herzlichen Dank und bitte ahoi.
Ja?
Tschüss.
Ja, ahoi.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, Szene Hamburg, dem Zeitverlag und 917XFM.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder hier bei 917XFM, Hamburgs Musiksender.